Heute ist Roman Reher, vielen sicherlich besser bekannt als der Blocktrainer, zu Gast. Wir unterhalten uns darüber, was in den letzten Monaten auf Romans YouTube-Kanal passiert ist. Seine Followerzahlen sind explodiert und außerdem reden wir natürlich auch noch über Bitcoin und das Thema digitale Zentralbankwährungen sowie Anonymität. Hallo zusammen, bevor wir heute loslegen, eine kurze Ankündigung, und zwar haben wir ein kleines Gimmick für euch. Wir konnten einen 20% Discount Code für den Securities and Tokenization Summit ergattern. Der findet virtuell vom 19. bis 20. Mai statt. Es geht darum, wie die Tokenisierung von Wertpapieren und Vermögenswerten eventuell die traditionelle Finanzbranche verändern wird. Wenn ihr da dabei sein möchtet, gebt einfach den Code ROCKANDROLL groß und zusammengeschrieben ein oder noch einfacher, folgt dem Link in den Shownotes, dann kommt ihr direkt auf die Anmeldeseite mit dem Rabatt von 20%. Referenten auf dem Summit sind unter anderem Tim Grant, der CEO der Six Digital Exchange, Solomon Tesfaye von T0, Thomas Borrell von Polymath und viele mehr. Viel Spaß dabei und jetzt außerdem viel Spaß bei der heutigen Episode mit dem Blocktrainer. So, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Ich habe heute einen Gast hier, der schon mal bei uns zu Gast war. Und zwar, ich habe gerade nachgeschaut, im Dezember 2020. Also es ist ungefähr 6 Monate her und wir haben gedacht, es ist mal wieder Zeit, uns zusammenzusetzen und über die Neuigkeiten aus dem Bitcoin und CBDC-Space auszutauschen. Roman, vielen eventuell besser bekannt als der Blocktrainer. Schön, dass du da bist.
Hey Alex, schön, dass ich da sein darf. Richtig cool. Ich freue mich.
Ja, wir nehmen das Ganze, das kann ich glaube ich sagen, dieses Intro hier jetzt nach unserem Gespräch auf. Und zwar haben wir so gemacht, dass Roman und ich dieses Interview, das wir gerade gemacht haben, sowohl bei ihm auf dem YouTube-Kanal veröffentlichen, als auch bei mir im Podcast. Das heißt, wenn ihr das Ganze mit Bild haben wollt, könnt ihr auch gerne zu Roman gehen. Sollte ich jetzt vielleicht gar nicht sagen, weil sonst hört sich niemand mehr meinen Podcast an.
Ja, eben. Das streichen wir einfach wieder.
Wie gesagt, wer lieber Bild hat, gerne zu Roman. Also Roman, vielleicht fangen wir gleich mal so an. Wir haben uns ja im Dezember unterhalten beim letzten Mal. Da weiß ich noch, hattest du knapp 20.000 Abonnenten. Jetzt, 6 Monate später, gib uns mal ein Update. Wo steht dein Kanal und was ist in den letzten Monaten so bei dir passiert?
Ja, aktuell steht der Kanal bei 61.800 Abonnenten. Das heißt, verdreifacht seit Dezember. Das für die Leute, die das jetzt wirklich, dieses Video sehr, sehr viel später hören. Also es sind jetzt 5-6 Monate her. Achso, das hast du ja auch gesagt. Aber das zeigt so ein bisschen, was in der letzten Zeit passiert ist. Bitcoin, der Trend oder allgemein der Hype ist total nach vorne gegangen. Also wir haben so viele neue Leute jetzt auf dem Kanal, die sich auf einmal für das Thema interessieren. Der Kurs ist immens nach oben gegangen, bildet immer so ein bisschen meine Abozahl ab. Das ist auch sehr interessant. Aber was wir halt auf jeden Fall sehen, ist, dass das Interesse immens steigt. Und nicht nur bei privaten Personen, sondern auch bei Unternehmen. Das habe ich wahrgenommen. Und es ist mittlerweile auch Thema, denke ich, zunehmend in der Politik. Und das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die ich sehr spannend finde. Mein Content versucht ja in diesem Bereich Bildung zu machen, gar nicht eine Kaufempfehlung oder sonst was zu geben, sondern einfach zu erklären, was passiert da, was kommt da auf uns zu. Und ja, ich merke auf jeden Fall, dass ich da eine Lücke geschlossen habe und ich denke, die stark wachsenden Zahlen bestätigen das auch so ein bisschen.
Absolut, und mich freut es auch, dass dein Content dann doch die Follower anzieht. Also man sieht, langfristig zählt dann doch die Qualität und nicht irgendwie die Diskussionen über, wie werde ich reich in 2 Tagen mit Bitcoin. Von daher, ich kann allen Hörern hier nur empfehlen, bei Roman mal auf den YouTube-Kanal zu schauen. Also ganz breite Themen, die da abgedeckt werden. Wenn ihr wissen wollt, wie kaufe ich Bitcoin, wie kann ich sie verwahren, welches sind gerade die heißen Themen. Vielleicht Roman, da mal eine Frage. Gab es gewisse Themen, die jetzt in den letzten 6 Monaten immer wieder aufkamen, bei dir auf dem Kanal auch?
Ja, absolut. Also gerade das Investieren von Unternehmen ist mittlerweile eins der größten Themen. Da hat MicroStrategy als aktiennotiertes Unternehmen den Vorreiter gezeigt oder hat den Vorreiter gemacht. Und danach kam relativ schnell ja auch das Investment von Tesla und viele Aussagen von Elon Musk. Also damit leider auch einhergehend das ganze Dogecoin-Thema, was immer wieder aufkommt, wo ich auch hier für Leute, die es vielleicht gerade hören, einfach nur sagen möchte, ja, ganz vorsichtig damit. Dogecoin ist eigentlich nur als Meme gestartet, um sich so ein bisschen über Altcoins lustig zu machen. Und da steckt keine technische Innovation oder sowas drin. Also relativ unbegründet der Hype darum. Und Elon Musk selber hat ja auch in Clubhouse danach noch gesagt, dass es ein reiner Spaß war und dass er das niemals ernst meinte mit Dogecoin. Aber das ignorieren die Leute natürlich, ja, also da irgendwelche Tweets kursieren.
Ja, also Dogecoin, da bin ich auch eher. Also ich bin skeptisch dem gegenüber, wie sich Elon Musk verhält, ehrlich gesagt. Ich finde das nicht so gut, dass er da einen Coin, der wirklich ja nichts besser kann als das, was Bitcoin schon kann, den so treibt und promotet die ganze Zeit. Und dann kann er sich klar danach irgendwo in einer Clubhouse-Session hinsetzen und sagen, ich habe es nicht so gemeint. Wenn er am nächsten Tag dann wieder tweetet und erreicht dann mehrere Millionen Menschen damit, dann haben das die 20.000, die vielleicht in Clubhouse war, dann ja, es ist einfach ein anderes Publikum, das er damit erreicht. Von daher, ja, sehe ich auch sehr skeptisch.
Ich versuche mir das manchmal ein bisschen schön zu reden, dass er das vielleicht gemacht hat, weil er nicht über Bitcoin tweeten darf, weil dann könnte man ihm ja vorwerfen, Marktmanipulation zu betreiben und dass alles, was er über Dogecoin sagt, eigentlich über Bitcoin sagen möchte. Aber nichtsdestotrotz sehe ich das genauso kritisch. Er hätte das auch mit einem Spaßcoin machen können, den er sich ausgedacht hat und den es nicht gibt. Also tatsächlich diese Thematik finde ich auch ein bisschen kritisch, ja.
Ja. Jetzt hast du ja, glaube ich, du hast ja auch eine Webseite, da ist, glaube ich, auch einiges passiert in den letzten Monaten. Vielleicht kannst du da nochmal ein, zwei Sachen dazu sagen. Verlinke ich dann auch gerne in den Shownotes, was man da findet auf deinem Portal.
Genau, also die Website wird auch aktuell wieder überarbeitet, nachdem sie kürzlich jetzt überarbeitet wurde. Wir haben auch das Team immens ausgebaut. Was wir dort versuchen zu zeigen, sind einmal Wissensbeiträge, wie du schon sagtest, Tutorials, wie mache ich was, wie gehe ich richtig mit meinen Bitcoin um, wie verwahre ich sie richtig und dann aber auch so ein bisschen die ganzen Begründungen rund um das Thema, aber auch Zusammentragen von Informationen, beispielsweise wenn es um das Energiethema geht, was ja heiß diskutiert ist, Bitcoin-Stromverbrauch, da ist es relativ wichtig, sich gut mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es gibt da gute und schlechte Sachen und auch Entwicklungen. Und der Stromverbrauch, den darf man nicht ignorieren, der ist da. Und am Ende gibt es aber Ansätze, das sind auch keine, ich sag mal, schlussendlich Lösungen, aber es gibt Ansätze, die halt dieses Thema behandeln und vielleicht ins Positive drehen könnten irgendwann mal. Und das sind Themen, die es auf der Seite gibt. Und wir sind seit kurzem in einer Partnerschaft mit der BTC Times. Das ist eine US-amerikanische Seite, die rund um Bitcoin hochqualitativen Content macht. Und da dürfen wir jetzt offiziell die Artikel übersetzen und ins Deutsche übersetzen und bei uns posten und werden dann auch von denen verlinkt. Und wir verlinken immer die. Ungefähr so sieht die Partnerschaft aus. Und auch da kriegt man dann nochmal wirklich hochkarätige Beiträge nochmal zusätzlich. Ja, und das ist das, was man so ein bisschen bei uns sehen kann. Gibt da Blogs, gibt auch ein Forum, was kostenlos ist, wo man, wenn man mal eine Frage hat, sich auch dann einfach an die Community oder unsere Mitarbeiter und so wenden kann. Genau.
Ja, sehr cool. Also es freut mich auf jeden Fall, dass ihr so viel deutschen Content produziert und zur Verfügung stellt und dass dann, wie gesagt, am Ende die Qualität sich doch durchsetzt. Roman, ich würde sagen, wir haben gerade schon ein sehr interessantes Gespräch aufgenommen. Das würde ich jetzt einfach dann hinter unser kurzes Intro hängen und bedanke mich schon mal bei dir für das Update. Ich glaube, jetzt haben wir alle einen guten Überblick, was bei dir in den letzten Monaten passiert ist. Und ja, viel Spaß an alle Zuhörer für das Gespräch. Roman, danke nochmal für deine Zeit heute und dann wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag.
Danke auch für deine Zeit und jetzt viel Spaß. Alles. Was genau machst du bei der Deutschen Bank?
Ja, genau, bei der Deutschen Bank bin ich jetzt, ich habe angefangen im August erst Teilzeit und jetzt seit Februar dann Vollzeit und bin da in der Strategie und bin im Endeffekt in der Strategie der Deutschen Bank verantwortlich für die Themen digitale Währungen und digitale Assets. Also wir nennen das bei uns Digital Assets and Currencies. Also im Endeffekt geht es darum, wie betrifft die Blockchain-Technologie oder Distributed Ledger-Technologie den Bankensektor und die Bank und wie sollte sich die Bank da aufstellen, um eben auch in 5, 10, 15 Jahren noch eine Rolle zu spielen.
Ja, und zusätzlich hast du auch privat einen Podcast, Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Den könnt ihr euch gerne auch mal anhören, den verlinke ich unten. Da machst du freitags immer eine ganz kurze Session, habe ich mittlerweile mitbekommen, so eine 5-Minuten-Session, wo du so über einzelne Themen redest. Die ist manchmal auch 8 Minuten lang, habe ich gesehen, aber eine kürzere Session, ja. Genau,
5 Minuten schaffe ich meistens nicht, aber ja, die Idee ist wirklich so ein Thema, das mir irgendwie unter der Woche mal über den Weg gelaufen ist oder das ich gerne mal mit der Community teilen würde, das diskutiere ich da ganz kurz an, auch teilweise mit meinen Kollegen, dem Jonas und dem Michael. Und ja, das Ziel ist dann immer auch ein Stück weit eine Diskussion anzustoßen, es klappt auch ganz gut. Und vor allem geht es da auch darum, dass ich ein bisschen was dabei lerne, weil oft sind das auch Fragen, die ich natürlich nicht abschließend beantworten kann. Und ich freue mich dann immer, wenn dann Feedback aus der Community kommt und sich daraus Diskussionen ergeben.
Ja, super spannend. Aktuell haben wir auch ein anderes großes Thema, was, denke ich, auch bei den Banken spannend ist. Das sind die CBDCs, also Central Bank Digital Currencies. Auch dort bist du relativ tief im Thema. Entwickelt ihr das mit oder ist das auch ein Teil deines Berufsfeldes bei der Deutschen Bank?
Ja, also da stecke ich so tief drin, weil du hast es ja kurz erwähnt, ich habe an der Uni in St. Gallen promoviert und mein Themenbereich war wirklich so Geldtheorie, Geldpolitik. Auch bei der Zentralbank, das kam ja, lief ja alles unter meinem PhD, mehr oder weniger, dass ich da mal ein gutes Jahr gearbeitet habe. Und deswegen interessiere ich mich eigentlich, seit dieses Thema zum ersten Mal kam dafür. Und tatsächlich war es auch so, dass ich zur Deutschen Bank hauptsächlich wegen diesem Thema gekommen bin am Anfang. Es hat sich dann jetzt einfach entwickelt, dass es natürlich die Deutsche Bank weit mehr zu tun hat, als sich nur um CBDC zu kümmern, sondern es gibt natürlich ganz viele andere Themen auch noch. Aber tatsächlich ist das so mein Kerngebiet. Und wir als Bank oder generell der Bankensektor arbeiten da jetzt noch nicht aktiv mit, sondern es ist aktuell wirklich, zumindest in Europa, etwas, was sich komplett innerhalb der Zentralbanken abspielt, weil die EZB ja noch nicht mal öffentlich entschlossen hat, eine CBDC zu bauen. Das soll jetzt im Juni, Juli diesen Jahres passieren. Und dann soll es tatsächlich eine 2-jährige Designphase geben, wo dann überhaupt mal ausgearbeitet wird, wie so eine CBDC aussieht. Und da werden wir sicherlich auch als Bank teilnehmen. Und über meinen Podcast engagiere ich mich mehr oder weniger als der Privatmann Alexander Bechtel dafür und versuche eben gewisse Dinge da in Bahnen zu lenken, die ich glaube, die wichtig sind, wenn es um das Thema CBDC geht.
Okay, welche wären das beispielsweise?
Also eine Frage, die sich immer stellt bei einer digitalen Zentralbankwährung, ist natürlich, warum brauchen wir die eigentlich und warum muss jetzt die Europäische Zentralbank sowas zur Verfügung stellen? Weil wir haben digitale Zahlungsmittel, also wir haben Kreditkarten, wir haben Google PayPal, Pay, wir haben PayPal, ja, und so weiter. Welchen Mehrwert schafft da die Zentralbank? Und dann gibt es natürlich ganz verschiedene Meinungen. Die einen sagen, ja, es kann ja irgendwie Blockchain und programmierbar und so weiter. Und da sage ich dann immer, warum glauben wir, dass eine Zentralbank sowas wie sowas Innovatives wie Programmierbarkeit und Blockchain besser hinbekommt als der Privatsektor? Das glaube ich nämlich persönlich nicht. Und ich glaube, wenn wir uns auf eine Zentralbank verlassen, um die Probleme, die vielleicht die Industrie jetzt hat, wenn sie programmierbare Zahlungen braucht oder irgendwelche fancy Sachen, das würde ich eher dem Privatsektor überlassen, weil der zur Not agiler und innovativer ist. Und was mir dann mal einfällt, oder mein Standpunkt ist dann immer ganz klar, die Zentralbank sollte doch Probleme lösen, die der Privatsektor heute nicht löst. Und da fallen mir ganz spezifisch 2 Dinge ein, die die Zentralbank heute sehr, sehr gut löst über das Bargeld. Und das sind anonyme Zahlungen und Offline-Zahlungen. Das geht heute mit Bargeld und das ist heute etwas, was nicht durch den Privatsektor zur Verfügung gestellt wird. Und mein Punkt ist dann immer, ja, dann lasst uns doch versuchen, das in den digitalen Raum zu bringen und diese beiden wichtigen Eigenschaften von Zahlungsmitteln digital replizieren. Das heißt, wir haben weiterhin ein Geld, das von der Zentralbank zur Verfügung gestellt wird, jetzt eben eine Art digitales Bargeld. Und mit diesem digitalen Bargeld kann ich anonym zahlen, vermutlich nur bis zu einer gewissen Grenze. Da kommt dann die Regulierung ins Spiel, ja. Und ich kann auch Offline-Zahlungen tätigen. Um dann eben auch gewappnet zu sein, letzter Satz, um gewappnet zu sein, falls das Geld mal, das Bargeld mal irgendwann verschwinden sollte, was passieren kann, aber vielleicht auch nicht, dass wir eben im digitalen Raum auch diese Eigenschaften noch haben und so zahlen können.
Ja, das mit dem Bargeld ist ein interessantes Thema. Ich glaube tatsächlich, hier in Deutschland dass wir in Deutschland eines der letzten Länder sind, wo es wirklich verschwindet, weil wir sind so eine Bargeldnation, aber wir sehen das ja in vielen anderen Ländern, da ist es schon sehr weit fortgeschritten. Da würde mich natürlich jetzt so ein bisschen interessieren, also wir müssen das nochmal, glaube ich, dann trennen an dieser Stelle, diese anonymen Zahlungen und diese Bargeldzahlung. Also in dieser Form, Bitcoin kann ja schon als sozusagen Bargeld genutzt werden, aber das ist wahrscheinlich dann in diesem Moment, zumindest in diesem frühen Stadium, nicht das Geld, was wir uns so vorstellen, was einfach schon daran liegt, dass die Wertschwankungen dort so groß sind? Oder wie wird das argumentiert oder begründet?
Ja, klar, dass bei Bitcoin die Wertschwankungen groß sind und dass es vielleicht deswegen aktuell noch nicht als Zahlungsmittel oder nicht so gut als Zahlungsmittel dienen kann oder dass es eben, klar, nicht skalierbar ist und die Second-Layer-Solutions vielleicht noch nicht so funktionieren. Da kann man vermutlich einige Gründe aufbringen. Aber wenn wir jetzt mal beim Thema Anonymität bleiben, würde ich eben generell sagen, dass Bitcoin eventuell nicht das beste anonyme Zahlungsmittel ist. Ja. Würde mich auch mal deine Meinung interessieren. Ich sehe eben ganz klar, es mag sich in 10 Jahren ändern. Ich meine, es gibt ja da auch Bemühungen bei Bitcoin, das zu verbessern, die Anonymität. Aber ich habe das Gefühl, dass, gehen wir mal von aus, Bitcoin wäre das perfekte Zahlungsmittel heute, alle technischen Probleme gelöst, keine Wertschwankungen, dann hätte ich trotzdem noch Bedenken, weil es eben nicht wirklich anonym ist.
Ja. Ja, genau. Also für die Zuschauer da draußen, die auch selber neu im Bitcoin-Universum sind, es gab damals, eine Zeit lang, da hat man gerne gesagt, Bitcoin ist das Geld, was nur für illegale Dinge und so benutzt wird und den ganzen fiesen Sektor und das böse Darknet. Tatsächlich gab es eine Zeit, da war Bitcoin im großen Maße dort genutzt. Da gab es eine Plattform, das Ganze hieß Silk Road. Das war eine Drogenhandelsplattform im Darknet. Und die ist tatsächlich deswegen aufgeflogen, weil der Betreiber mit Bitcoin hantiert hat und man letzten Endes darüber ihn ausfindig machen konnte. Also Bitcoin ist halt nicht richtig anonym, sondern pseudonym. Bedeutet, man hat dort zwar nicht seinen Namen in der Blockchain stehen, aber eine Adresse. Und wenn man einmal jemandem eine Adresse zuordnen kann, indem man sagt, naja, der hat bei mir ein Auto gekauft, ich weiß seinen Namen, deswegen weiß ich seine Adresse, dann ist man relativ schnell de-anonymisiert. Und deswegen gilt Bitcoin zumindest im Mainlayer als nicht anonym. Man könnte natürlich anonyme Lösungen im Second Layer bauen, dass man sagt, naja, wenn man jetzt Bitcoin nicht in dem Hauptnetzwerk verschickt, sondern in anderen Netzwerken, dann kann man dort eine Anonymität schaffen. Lightning ist da so ein Anfang, aber dazu muss man sagen, Lightning ist ja noch ja eigentlich in den Kinderschuhen. Und kann so eine Lösung werden. Es gibt aber auch dort tatsächlich Angriffspunkte, nenne ich sie mal vorsichtig, bei der man auch in gewisser Form, wenn man einen großen Knotenpunkt hat, unter Umständen User de-anonymisieren könnte. Ist nicht ganz sicher, aber da gibt es theoretische Angriffsbeispiele. Das muss sich auf jeden Fall noch ein bisschen verbessern. Und auch im Mainlayer gibt es dort, wie du schon sagtest, Bestrebungen und aktuelle Entwicklungen. Das ist zum Beispiel Taproot und Schnorr-Signaturen. Damit bekommen wir auch ein komplett zusätzliches Adressschema und wenn man mit diesen Adressen hantiert, kann man es eigentlich in der Regel nicht gut analysieren, ob das von einer einzelnen Entität kommt oder von einer Gruppe oder von mehreren Entitäten oder sowas. Und das würde wiederum etwas Anonymität auf den Mainlayer bringen, mit Sicherheit aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Meine Frage wäre jetzt an dich, wie schafft das denn eine Zentralbank Anonymität zu schaffen, weil man hat ja eine komplett zentrale Instanz und zumindest bei der, also ich frage mich halt, kann die Zentralbank so offen diese Technologie entwickeln, dass man verifizieren kann, dass auch die Zentralbank nicht nachsehen kann, was ich dort für eine Transaktion getätigt habe?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und genau die Frage habe ich mir mit einigen Kollegen vor einigen Monaten auch gestellt und wir haben dann mal angefangen, eine Lösung für genau dieses Problem zu bauen und sind da auch schon ganz gut vorangekommen jetzt und Ich kann gleich gerne mal ein paar Sätze dazu sagen, wie wir uns das vorstellen, aber ich glaube, wir können dann gerne in ein paar Monaten, wenn wir da ein Papier dazu geschrieben haben, nochmal nochmal zurückkommen und uns vielleicht im Detail erklären, weil ich glaube, das ist wirklich spannend, was wir da bauen. Aber nochmal einen Schritt zurück, bevor ich darauf eingehe. Du hast es gerade beschrieben, es gibt einige Probleme, die Bitcoin eventuell nicht komplett anonym machen und man versucht, die gerade zu lösen. Selbst wenn wir jetzt annehmen, das ist komplett gelöst und wir haben es geschafft, Bitcoin komplett anonym zu machen, haben wir natürlich immer noch das große Problem, dass es sowas gibt wie Regulatoren, die ein Problem damit haben, wenn Dinge komplett anonym vonstatten gehen. Das heißt, es gibt ja heute schon Coins, Zcash, Monero und so weiter, Privacy Coins, die eigentlich dieses Problem der kompletten Anonymität gelöst haben. Auch da gibt es natürlich Angriffsvektoren und Dinge, die vielleicht nicht ganz klar sind, aber eigentlich ist es technisch gelöst zu sagen, ich kann digital und anonym bezahlen. Das ist nichts, was wir irgendwie noch lösen müssen. Was noch nicht gelöst ist, meiner Meinung nach, ist, wir können digital bezahlen, wir können anonym bezahlen und wir können regulatorisch compliant bezahlen, also ohne, dass wir gegen Gesetze verstoßen. Und mein Bedenken ist ganz einfach, dass, und da bin ich jetzt einfach sehr pragmatisch, ja, da geht es jetzt nicht darum, ob ich glaube, wir brauchen so eine komplette, unbegrenzte Zahlungsmethode, die anonym ist oder nicht, sondern ich denke einfach pragmatisch und ich sage, Regulatoren werden es nicht zulassen, dass Bitcoin komplett anonym, dass man über Bitcoin komplett anonym Zahlungen tätigen kann und sich gleichzeitig noch im rechtsfreien, im regulierten Raum befindet. Und das war so der Startpunkt zu sagen, okay, Welche anderen Möglichkeiten gibt es denn eventuell? Gibt es eine Möglichkeit zu sagen, ich zahle anonym, digital, aber halt mich an die Regeln irgendwie? Ja, und wie die Regeln dann genau ausgestaltet sind, da kann man dann auch drüber diskutieren. Und da glaube ich einfach, dass eine digitale Zentralbankwährung ganz gut dafür geeignet ist. Und wie würde das jetzt funktionieren? Wichtig ist einfach, oder mal ganz allgemein, der Zentralbank ist es ja in erster Linie mal nur wichtig, Kontrolle über das Ledger zu haben. Das heißt, die Zentralbank will entscheiden, wie viel digitale Euros gibt es. Die Zentralbank ist diejenige, die die Zahlungen durchwinkt und so weiter. Das heißt aber nicht, dass die Zentralbank jede einzelne Zahlung überprüfen muss oder bei jeder einzelnen Zahlung wissen muss, wer da jetzt diese Zahlung getätigt hat. Und die Idee, die wir da jetzt verfolgen, ist, dass wir sagen, es gibt die ganz normalen digitale Zentralbank-Währungsaccounts, da müssen wir durch KYC, also Know Your Customer. Da ist es klar, es sind wir, mir gehört dieser Account, wenn ich eine Zahlung tätige, weiß es die EZB, wissen das die Banken und so weiter. Das ist so der offene Bereich. Und wir haben da noch was dazu gebaut, wo wir sagen, das nennen wir Privacy Pool. Und dieser Privacy Pool funktioniert, für die, die sich ein bisschen auskennen, technisch ganz ähnlich wie Zcash. Das heißt, wenn du in diesem Privacy Pool Zahlungen tätigst, ist es völlig unklar, wer du bist, wie groß diese Zahlung war und so weiter. Da weiß die Zentralbank gar nichts. Das Problem mit Zcash ist ja aber, dass du dadurch, dass es auf so einem UTXO-Modell basiert, dass du nicht nachvollziehen kannst, wie viele Zcash-Accounts hast du, wie viel hältst du darin, wie viel hast du ausgegeben, und deswegen kannst du Zcash eben nicht regulatorisch compliant machen.
Also wenn es die Grenze wäre, naja, der will jetzt gerade 500.000 Euro transferieren und das darf genau, aber nicht anonym in diesem Maßstab passieren, weil das könnte aus einem extrem illegalen Raum kommen, das Geld, da könnte er jetzt sagen, naja, 1.000 sind anonym, also mache ich 500 mal 1.000 Zahlungen, das wäre jetzt euer Bedenken dabei.
Genau das ist der Punkt, weil um regulatorisch compliant zu sein, ist es eben immer eine Maßnahme zu sagen, ich muss unter einem gewissen Limit bleiben. Es wird irgendeinen Grenzwert geben, der sagt, heute beim Bargeld sind das 10.000 Euro, bis 10.000 Euro kann ich voll anonym Zahlungen tätigen, und das versuchen wir eben im digitalen Raum. Aktuell im digitalen Raum sind die Regeln ziemlich hart, da sind es beim E-Geld 150 Euro, die du im Monat transferieren kannst, also das kannst du natürlich vergessen, ja, da kannst du nicht viel mit anfangen. Aber was wir eben jetzt gemacht haben, ist gesagt, wir nehmen Zcash als Basis, gehen aber weg von diesem UTXO-Modell und machen so ein Account-basiertes Zcash mehr oder weniger. Was es uns erlaubt zu sagen, wir können nachprüfen, jeder hat nur einen Account, und wir können auch nachprüfen, dieser Account hält sich an gewisse Regeln. Also dieser Account hat zum Beispiel weniger als 1.000 Euro Transaktionsvolumen im Monat. Und das Coole ist jetzt, es ist nicht so, dass wir auf den Account schauen und das überprüfen, sondern du als Account-Besitzer kannst über einen Zero-Knowledge-Proof selbst beweisen, dass du dich an die Regeln hältst. Und dadurch bist du eben 100% anonym. Das heißt, das Einzige, was die Zentralbank sieht, ist, dass dieser Account, und der Account ändert sich mit jeder Transaktion, das heißt, es ist nicht so pseudonym wie Bitcoin, sondern wie Zcash, du hast jedes Mal eine andere ID, kannst aber beweisen, dass du dich aktuell an die Regeln dieses Netzwerks hältst. Also ein Zero-Knowledge-Proof an die EZB, sie überprüft, okay, unter 1.000 Euro winke ich durch die Zahlung. Und dadurch kann die EZB, weiß weder, wer du bist, noch wie hoch die Zahlung ist, wofür du die getätigt hast, und so weiter.
Okay, das klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Konzept. Natürlich immer in der Berücksichtigung, dass es halt Zentralbankgeld natürlich bleibt. Also unter der Berücksichtigung, dass eine zentrale Bank die Menge verändern kann und so weiter. Aber zumindest dahin, dass man es schaffen könnte, dass das Zentralbankgeld auch in digitaler Form wie Bargeld funktionieren kann. Und das ist, glaube ich, relativ wichtig, weil für die Leute, die Interviews mit dir noch nicht gesehen haben, schaut sie nochmal. Das Thema hatten wir nämlich auch schon mal. Es gibt Leute, die sind quasi auf Bargeld und Kleinstzahlungen angewiesen. Die können, also denen wäre es wirklich schwierig, ihr Leben zu bestreiten, wenn sie diese Möglichkeit nicht hätten. Und es muss irgendwo diese Möglichkeit geben. Und das klingt auf jeden Fall erstmal nach einer sinnvollen Funktion.
Ja, darf ich da noch einen Satz dazu sagen, Roman? Klar. Weil du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, und diese beiden Diskussionen versuche ich immer auseinander zu halten, vor allem wenn ich so mit der Bitcoin-Community spreche. Man muss auseinanderhalten zwischen diesem Zentralbankgeld, und das ist natürlich Geld, das was von einer zentralen Instanz kommt, und anonymen Zahlungen. Und man kann diese Diskussion gerne führen, zu sagen, ich bin kein Fan eines Geldsystems, wo eine zentrale Instanz bestimmt, wie groß ist die Geldmenge, der Zins und so weiter. Absolut klar. Aber es muss möglich sein, darüber zu sprechen und zu sagen, wir brauchen jetzt in den nächsten Jahren anonyme digitale Zahlungswege, und die Zentralbank ist eventuell eine Instanz, die sowas zur Verfügung stellen kann, ohne dass ich der Zentralbank vertrauen muss. Also ich nenne das immer so Trustless Anonymity. Hat nichts damit zu tun, dass ich der Zentralbank nicht generell für das Geldsystem vertrauen muss. Aber ich muss der Zentralbank nicht vertrauen, um wirklich komplett anonyme Zahlungen zu tätigen. Und dann finde ich es auch absolut fair, wenn dann natürlich das Gegenargument kommt, ja, aber es kann ja auch sein, dass die Zentralbank oder der Staat irgendwann diese Regeln wieder abschafft und dann sind wir trotzdem abhängig und dann gibt es plötzlich keine anonymen Zahlungen mehr. Absolut okay, aber das ist ja nichts anderes als heute. Also auch heute kann die Zentralbank oder der Staat sagen, ich schaffe das Bargeld ab und ihr dürft nicht mehr anonym bezahlen. Also dieses Problem haben wir jetzt und haben wir natürlich auch in Zukunft, wenn wir uns auf die Zentralbank verlassen wollen. Ja.
Klar, solange es ein zentrales Geld gibt, stehen wir dieser Situation aus. Und ich glaube, das ist ja auch einer der Gründe, warum die Cypherpunks damals gesagt haben, wir bauen einen freien Layer, der global funktionieren kann. Und ich glaube auch, dass Bitcoin irgendwann mal wirklich sich als richtiges Geld, was wir im Alltag benutzen, etablieren kann. Und das ja auch für, ich sag mal, die Leute, die heute schon so richtig tief im Rabbit Hole sind, die es ja auch schon so umsetzen. Man darf natürlich aber nicht vergessen, dass in einem so frühen Stadium die Schwankungen, gerade was den Preis angeht, sehr, sehr immens sind. Und was dann natürlich in der aktuellen Situation, wenn ich jetzt am Monatsanfang mein Gehalt kriege und 3 Tage später der Kurs um 30% gerutscht ist, ich vielleicht meine Miete nicht mehr zahlen kann, dann doch schwierig wäre. Aber für den einen oder anderen funktioniert es tatsächlich heute schon, für die breite Masse bei weitem noch nicht. Und das muss man, glaube ich, auch als Bitcoiner erkennen. Und ich glaube halt, die Vorteile von Bitcoin sind irgendwann mal ein internationales, nicht zensierbares Settlement-System zu haben, wo ich halt auch sehe, also vielleicht auch da mal, wie du dazu stehst, es ist vielleicht ein Stück weit politisch jetzt. Und ich möchte dich da auch gar nicht zu einer Aussage zwingen, aber beispielsweise, wenn die USA einen Deplatforming macht, wie mit dem Iran, dass man sagt, naja, aus der USA kommen Kommunikationsplattformen, Twitter, Facebook, Instagram, alles, WhatsApp, aber auch Zahlungsplattformen, PayPal und dann aber auch Plattformen, die im Hintergrund wirklich den US-Dollar, der World Reserve Currency ist, übertragen wie SWIFT oder so. Und da ist jetzt die große Frage, wenn so ein Land wie die USA hingehen kann, andere Länder von diesem System ausschließen kann, ist das eine Katastrophe, weil die können jetzt international keinen Handel mehr treiben. Und auf einmal funktioniert das mit Bitcoin. Und das ist ja jetzt, ich sag mal, für ein 12 Jahre junges Asset noch schon eine krasse Entwicklung. Aber wenn man das jetzt mal weiterspinnt, wo das Ganze nochmal hingehen kann, dann wird natürlich diese World Reserve Currency Dollar immens geschwächt, weil dieses Druckmittel verschwindet. Ich kann wen von der Party ausschließen, weil das funktioniert auf einmal nicht mehr. Siehst du das als positiv oder eher als negativ an und denkst du, das könnte durchaus etwas sein, wo dann Bitcoin auch besser als Fiat Money ist im Ende, weil es eben keine zentrale Instanz gibt?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also ich glaube, Valéry Giscard d'Estaing war das, der war damals französischer Finanzminister, später war dann, glaube ich, auch noch französischer Präsident. Der hat mal genau zu diesem Thema USA und Weltreservewährung gesagt, dass es eine exorbitant privilege für die USA ist, also ein exorbitantes Privileg. Und das ist tatsächlich so. Also dadurch, dass der US-Dollar wirklich die Weltreservewährung ist, hat die USA eine unglaubliche Macht. Und es ist nicht nur die militärische Macht, die Vormachtstellung der USA weltweit zementiert, sondern es ist vor allem auch die Tatsache, dass ein ganz großer Teil des weltweiten Handels im US-Dollar abgewickelt wird. Und wenn ich die USA, Beispiel Iran, vom Zugang zum US-Dollar ausschließt oder generell vom Welthandel, hast du ein riesengroßes Problem als Staat. Und das ist natürlich eine sehr, sehr unfaire Situation. Und natürlich, jetzt haben wir das Glück, dass die USA eine Demokratie ist. Ja, es muss nicht immer so sein. Wenn die Chinesen vielleicht mal dann plötzlich die Reservewährung stellen, dann, klar, China ist offiziell auch eine Demokratie, aber nicht ganz so demokratisch wie die USA, dann können wir da eine sehr, sehr unangenehme Situation kommen. Ja, und dann gibt es jetzt im Endeffekt zwei Lösungen dazu, wie immer, wie wir es auch national haben. Wir haben einmal die Möglichkeit, sowas komplett zentral, dezentrales wie Bitcoin zu nutzen und zu sagen, okay, hier haben wir jetzt wirklich ein Level Playing Field. Es ist total egal, ob die USA heißt, China oder Botswana. Es ist für alles gelten für alle die gleichen Regeln. Und das ist ja eigentlich was gerade auf einem internationalen Level eine sehr charmante Idee. Ja. Und vielleicht noch eine zweite Sache, die auch mal angesprochen wurde von Mark Carney, damals Governor der Bank of England, also Zentralbankchef in England. Jedes Jahr gibt es auf Jackson Hole in den USA ein ganz, ganz großes Zentralbankertreffen. Und der hat relativ deutlich auch, ich will jetzt nicht sagen die USA angegriffen, aber hat gesagt, wenn wir jetzt über sowas wie digitale Währungen reden und auch die Zentralbanken eventuell da jetzt einsteigen wollen und eventuell auch Blockchain-Technologie verwenden wollen, lasst uns doch mal über ein faireres Modell nachdenken, als wir das heute haben. Dass wir nicht nur die USA als die Reservewährung haben, sondern dass wir uns als Gruppe von Staaten zusammentun, letztendlich wie in der UNO, also Staatengemeinschaften und eine gemeinsame globale Settlement-Währung ausgeben. Ja, er hat es damals Synthetic Hegemonic Currency genannt. Das ist also, dann sind wir natürlich wieder in dem Bereich, es stehen die Staaten, die Zentralbanken dahinter, aber eben alle gemeinsam geben eine Währung aus. Und ich prophezei dir jetzt mal, dass wir in Zukunft genau diese beiden Felder auch wieder haben, diese beiden Lösungswege, die so ein Stück weit sich um die richtige Lösung streiten.
Aber ja, ich glaube halt, also was ich mittlerweile ein bisschen fragwürdig stimmt bei dieser Thematik, ist immer, kann das funktionieren, dass eine zentrale Instanz, auch wenn sie aus einem Zusammenschluss passiert, ein Geld ausgibt, was in der Menge sich verändert bei unterschiedlichen Gegebenheiten von Land zu Land. Also ich sehe das halt in der Eurozone teilweise sehr kritisch. Wir haben dort Länder, die halt durchaus schwächer aufgestellt sind, und ich sehe Preisunterschiede und die Probleme und so, die damit auch einhergehen. Und ich denke halt immer, eine langfristige Lösung in meinen Augen, weil sagen wir ehrlich, die Zentralbank hat ja so ein paar Hebel, die sie benutzt in den Momenten, wo sich Preise massiv verändern. Also deren Ziel ist ja, Preisstabilität zu gewährleisten. Das bedeutet nicht, die Geldmenge immer gleich bleiben zu lassen, sondern die Geldmenge immer so anzupassen, dass die Preise, die wir zu bezahlen haben, möglichst gleichbleibend sind.
Ja, auch das bedeutet es ja nicht. Ja. Das bedeutet ja eine konstante Inflation. Also meistens ist ja das Ziel zwischen 0 und 2%, also die Eurozone ist knapp unter 2% Preisniveau-Inflation. Also Preisstabilität ist auch schon fast der falsche Begriff, weil es geht um eine stabile Inflation des Preisniveaus. Ja.
Genau. Und da ist halt jetzt die Frage, funktioniert das wirklich, wenn man das versucht, auf mehrere Länder von einer Instanz heraus zu kontrollieren? Und ich glaube halt an so einem Punkt, aber das ist halt dann irgendwann auch eine ökonomische Frage, ist halt Bitcoin vielleicht das stabilere Asset oder das bessere Asset, weil es stabil ist von der Menge her. Bringt vielleicht auch andere Probleme mit sich, definitiv, aber ich blicke da auch so ein bisschen auf die Zukunft und denke an sowas wie Automatisierung, wo sowieso viele Arbeitsplätze wegfallen. Und ich denke, wenn man dann versucht, das, was Leute zum Leben brauchen, um ihre Wohnung zu bezahlen, Essen zu bezahlen und so weiter, mit so einer Art BGE, so einem bedingungslosen Grundeinkommen auffangen möchte, dann wird das ja in der Regel immer aus neu erschaffenem Geld passieren, und das wird sich wieder einpreisen, und dann muss man wieder neues Geld drucken, und am Ende wäre eine faire Verteilung von Bitcoin, die wir vielleicht mal mit etwas Glück bis dahin hinbekommen, auch eine Lösung, indem einfach das Geld ständig im Wert zunimmt und wir von unseren Ersparten leben können, wenn wir nicht über den, ich nenne es mal, 5% Deflation dann im Jahr stehen, dann können wir 5% von unserem Kapital jedes Jahr nutzen und können unendlich lange davon leben, beispielsweise. Ne? So als Überlegung, als ganz abstrakte Zukunftstheorie. Aber ja.
Nee, ich meine, das ist ja diese Diskussion, über die ich mir auch noch keine finale Meinung gebildet habe, ehrlich gesagt. Und leider jetzt bei der Deutschen Bank habe ich nicht mehr so viel Zeit wie an der Uni, um mich auch in Dinge einzulesen und Bücher zu wälzen. Aber im Endeffekt ist ja die Frage, Bitcoin ist natürlich der Vorschlag zu sagen, ich habe eine begrenzte Geldmenge, ist es nicht perfekt, dann komplett dezentral, ein Settlement-Asset, das nicht inflationiert werden kann und so weiter. Und das ist eine sehr, sehr charmante Vorstellung. Auf der anderen Seite habe ich eben die Zentralbank, die sagt, ich versuche über eine Veränderung der Geldmenge Wirtschaftspolitik zu betreiben und so Preisniveaustabilität herzustellen. Ich glaube, dass in einem Bitcoin-System, aber das ist jetzt Glauben und nicht Wissen, wir relativ hohe Preisschwankungen hätten. Das heißt, wir haben im Schnitt vermutlich eine Deflation, wie du richtig gesagt hast, vor allem jetzt im Vergleich zum Euro da natürlich und US-Dollar, dass eben die Preise, dass alles günstiger wird in Bitcoin gemessen. Ist, denke ich, auch an sich überhaupt kein Problem. Also dieses Argument, dass Deflation schlecht ist, glaube ich nicht. Es muss halt konstant sein. Ich glaube, was schlecht ist, sind extrem große Schwankungen. Also wenn man von 5% Deflation auf 5% Inflation hin und her schwankt die ganze Zeit, dann kommt es zur Verzerrung von Preisen und dann funktioniert das Wirtschaftssystem nicht mehr effizient. Und da habe ich aber auch dann gleichzeitig einfach noch Fragezeichen, wenn es um so ein Konzept wie Bitcoin geht, als globales Geld- und Settlement-Asset. Weil was sich ja ändert, ist die Nachfrage nach Geld. Es gibt in der Wirtschaft Auf- und Abschwinge, und das heißt, ich brauche teilweise mehr, teilweise weniger Geld. Wenn ich jetzt eine komplett fixe Geldmenge habe wie bei Bitcoin und die Nachfrage nach Geld aber die ganze Zeit schwankt, dann schwankt der Preis. Das heißt, dann schwankt die Inflation und Deflation. Und da bin ich mir einfach nicht sicher, ob sowas Das kann funktionieren, ich weiß es aber einfach nicht, ja. Und
was wir haben wenig historische Beispiele, an die wir uns orientieren können. Das ist das Problem, ne? Man muss ja wirklich versuchen, genau, so viele Variablen wie möglich in den Topf zu werfen, versuchen, ein valides Ergebnis rauszubekommen. Aber wer kann schon sagen, wie die Zukunft aussieht? Also, es ist einfach nicht möglich, ja.
Wenn das möglich wäre. Viele kommen dann mit Gold, aber Gold ist ja was anderes, weil Gold ist ja nicht sowas wie Bitcoin. Gold wächst ja stabil jedes Jahr. Und das ist nochmal ein drittes Konzept, das man dann in den Raum werfen kann, zu sagen kann, ich habe sowas wie Bitcoin, was komplett fix ist. Ich habe sowas wie Gold, was knapp ist und einfach konstant wächst, egal was passiert mit der Wirtschaft, konstantes Wachstum. Oder ich habe was, was komplett flexibel ist und wo einfach eine zentrale Instanz dahinter steht und versucht, das Angebot so anzupassen, dass die Preise möglichst stabil werden. Und ich glaube, alles hat seine Vor- und Nachteile. Wenn ich komplett flexibel bin, habe ich dann natürlich die zentrale Instanz, die auch Mist bauen kann. Ja, wenn ich komplett rigide und fix bin, weiß ich nicht, ob es nicht zu extremen Schwankungen aus Inflation und Deflation kommen kann am Ende. Ja, und
eine Sache würde ich da aber noch mit in den Raum reingeben. Ich denke, ein Problem kann auch eine Preisstabilität mit sich bringen, denn wir haben ein Marktsignal, was uns verloren geht. Wenn ich nämlich jetzt merke, in diesem Bereich sind die Preise deutlich höher, dann ist das ein Signal auch an mich, als jemand, der vielleicht in diesem Bereich arbeitet oder was produzieren möchte, das zu tun, damit ich dort natürlich mehr verdiene, aber auch eine Nachfrage stillen kann. Und dieser Marktmechanismus geht mir so ein bisschen verloren, wenn man halt überlegt, dass da eine zentrale Instanz die Preise, ich nenne es mal dann in dem Moment vorsichtig, manipuliert. Ja, weil vielleicht ist ja die Preisschwankung auch etwas völlig Natürliches, was auch so sein muss, um sich so ein bisschen in die Gegebenheiten dieses Planeten einzufügen, weil sich Gegebenheiten ändern, ja. Auch wenn das natürlich zur Folge haben kann, dass es für den einen oder anderen in dem Moment schwierig werden kann, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Gesellschaft sich so ein bisschen daraufhin auch verändert, dass solche Preisschwankungen nicht mehr so hart sind oder die Gesellschaft nicht mehr so hart treffen. Ja,
ja, genau. Also ich glaube, was man dabei beachten muss, ist, natürlich ist es so, die Zentralbank greift in den Markt ein und die Zentralbank manipuliert den Markt. Also jeder, der was anderes behauptet, es stimmt einfach nicht, weil das ist ja das Ziel der Zentralbank. Wenn die Zentralbank den Markt nicht beeinflussen würde, dann könnte sie sich heraushalten. Also ist das Ziel der Zentralbank, den Markt zu beeinflussen. Manipulieren ist vielleicht ein bisschen ein böses Wort, aber zu beeinflussen.
Ja.
Jetzt sagst du ganz richtig, natürlich beeinflusst sie damit auch die Preise. Ob das jetzt aber negativ ist für eine effiziente Allokation von Kapital, hängt dann davon ab, inwieweit ob die Zentralbank das allgemeine Preisniveau beeinflusst, sondern inwieweit sie relative Preise beeinflusst. Ja, also bevorzugt, und das, ich glaube, by the way, dass das teilweise passiert und dass man das nicht verhindern lässt. Aber das ist die wichtige Sache. Bevorzugt die Zentralbank einen gewissen Sektor gegenüber einem anderen, sodass der Sektor dann Vorteil hat und Nachteil. Das würde relative Preise beeinflussen und damit auch zu einer Fehlallokation von Kapital führen. Und die Zentralbank kauft aktuell zum Beispiel Unternehmensanleihen, natürlich nur von gewissen Unternehmen, die müssen erstmal eine gewisse Größe haben und so. Und das ist natürlich schon die Frage, werden diese Unternehmen nicht bevorzugt gegenüber anderen Unternehmen, die sich vielleicht anders refinanzieren müssen. Und diese Probleme hast du immer, wenn, sobald du eine zentrale Instanz hast, die Wirtschaftspolitik macht. Und das ist der Nachteil dieser Wirtschaftspolitik. Der Vorteil ist dann eventuell eben, dass du es besser hinbekommst, eine stabile Inflation oder Deflation zu haben, als wenn du sagst, ich habe ein komplett dezentrales Gut, das einfach da ist und fix ist und das eben nicht so gut auf Schwankungen in der Wirtschaft reagieren kann, auf Booms und Busts, ja. Und da ist natürlich, du hast es gerade schon ein bisschen erwähnt, natürlich die Frage, wenn ich sowas wie Bitcoin habe, habe ich eventuell dann weniger Booms und Busts? Weil das ist ja auch so die Idee.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Ja. Die Theorie ist ja, dass Boom und Bust gerade durch Inflation oder inflationierbares oder Geld entsteht, was man in der Menge erweitern kann oder dann auch wieder wegnehmen kann. Ne?
Genau, weil ein Problem, das wir schon durchaus heute haben, ist, dass gerade in Boomphasen wird sehr, sehr viel Geld gedruckt. Also es gibt einen Anreiz, dass dann jeder Geld in den Markt wirft. Es werden Kredite geschaffen. Allerdings in Busts, also in Wirtschaftskrisen, ist es dann eher so, dass zu wenig Geld gedruckt wird. Also es ist so ein prozyklisches Verhalten der Geldschöpfung, das man teilweise beobachten kann. Und da ist natürlich die Frage, eventuell verstärkt es ja dieses Auf und Ab, das wir aktuell haben, anstatt es irgendwie abzuflachen, was eigentlich die
Idee dahinter wäre.
Ja. Und dann ist eben, aber das ist jetzt auch wieder ein großes Fragezeichen, würde das eventuell in einer Bitcoin-Ökonomie weniger zu diesen ganz krassen Schwankungen kommen? Und wenn ich weniger Schwankungen habe, habe ich natürlich auch weniger Schwankungen im Preis dann am Ende, weil alles ein bisschen austarierter ist, mehr oder weniger.
Ja, und ich glaube, das ist auch das große Thema. Und ich glaube, das ist übrigens auch das Thema, weil Twitter ist auch eine heftige Plattform, da wird sich viel gestritten auch über solche Dinge. Ich glaube, das ist halt genau das große Problem. Das kann keiner restlos beantworten. Das sind halt, man versucht so rational wie möglich irgendwelche Rückschlüsse auf die Gegebenheiten zu finden. Und ich glaube, da gibt es gute Theorien, aber es gibt leider wenig Beweise. Und deswegen gibt es eigentlich niemanden, wo man sagen kann, du hast recht und du hast Unrecht. Ich glaube, die Zukunft wird das ein bisschen zeigen, wo die Reise dahin geht. Und ich finde es halt sehr spannend, aber auch zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt und auch sich aneinander annähert. Wenn man sich überlegt, dass sowas wie Zcash ohne Bitcoin gar nicht da gewesen wäre und dass die Zentralbank eine solche Lösung ohne Zcash nicht hätte, dann zeigt man, dass zumindest da Bitcoin schon einen Einfluss irgendwo gehabt hat auf das, wie unsere Banken oder unser Geld allgemein wahrgenommen und benutzt wird in dieser Form. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es auch in Zukunft noch mehr Annäherungen in dieser Form gibt, entweder bei Bitcoin in diese Richtung oder umgekehrt vor allem auch vom Bankensektor zu Bitcoin. Und ich glaube allgemein, das ist ja, vielleicht können wir da auch nochmal ganz kurz drüber reden, weil das tatsächlich auch nochmal ein interessanter Punkt ist, die Adoption von Bitcoin selber trotzdem neben dem CBDC, wie nimmst du die denn wahr? Weil wir haben ja ganz kürzlich eine sehr, sehr positive Entscheidung bezüglich der Spezialfonds in Deutschland gehabt, dass 20% theoretisch ihr Kapital, also 20%, jeder Spezialfonds darf 20% seines Kapitals in digitale Assets ablegen, also auch Bitcoin. Und wie siehst du diese Entwicklung? Ich hätte nämlich ehrlich gesagt, also ich war total überrascht, ich hätte eher gesagt, die werden versuchen, so zu regulieren, dass es eher schwieriger wird. Aber man hat jetzt wirklich ja so ein bisschen gesagt, so Türen auf, alle rein da. So nach dem Motto, wie nimmst du das wahr?
Ja, also was ich vor allem wahrnehme, ist natürlich eine sehr, sehr große Nachfrage, sowohl aus dem Privatsektor, also Leute wie du und ich, aber auch aus der Industrie. Da gibt es einfach ein ganz, ganz großes Interesse an dem Thema Bitcoin. Und ich glaube, es wird schon verstanden, dass Bitcoin jetzt, oder es wurde jetzt in den letzten Monaten immer besser verstanden, dass Bitcoin nicht gleich illegale Machenschaften oder illegale Zahlungen oder Verbrechen ist. Und es haben auch ganz viele Regulierungsbehörden verstanden, dass eigentlich das Bitcoin-Netzwerk extrem transparent ist durch sein. Ja. Du kannst jede einzelne Zahlung nachverfolgen. Ja.
Und ist eigentlich aber, was Tolles, ne? Ja. Also ja, für genau, die regulierenden Instanzen, sagen wir
es so. Genau, das ist immer, ich habe ja vor kurzem mit dem Jonas und Michael einen Artikel geschrieben zu Vorteile von Bitcoin oder sind es vielleicht doch Nachteile, und da war Transparenz auch eines. Und das kommt immer ganz drauf an, mit wem man spricht, ja. Ich würde aber sagen, eigentlich ist so Privatsphäre und Transparenz für den Endnutzer eher ein Nachteil bei Bitcoin und für die Regulierungsbehörden ein Vorteil. Es wird nur irgendwie komplett anders verstanden, ja. Aber das, so langsam wird es verstanden. Und ja. Es gibt einfach, Roman, es gibt ein großes Problem, wenn es darum geht, Bitcoin-Adoption in der Realwirtschaft, in der Industrie, im Bankensektor und so weiter, in der Finanzindustrie, dann hat man immer dieses riesengroße Problem, dass gewisse Dinge nicht passieren dürfen, dass man wissen muss, wo kommt der Bitcoin her, wer hat den vorher besessen, und das ist einfach eine Sache, die natürlich der Bitcoin-Idee komplett gegenübersteht. Und das ist ein Konfliktfeld, für das ich auch keine Lösung habe. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, vielleicht kannst du da gleich was dazu sagen, wie da die Bitcoin-Community dazu denkt. Weil wenn wir wollen, dass Bitcoin von großen Institutionen adoptiert wird, dann muss das in den heutigen Regulierungs werden, weil sonst werden die Regulierungsbehörden da einen Riegel vorschieben. Und dann sind wir halt wieder so in dem komplett oder ja größtenteils rechtsfreien Raum. Also ich weiß nicht, wie du diesen Konflikt siehst und wie sowas ausgehen könnte.
Ja, also ich sehe das tatsächlich sehr, sehr schwierig, und ich habe da mehrere Szenarien im Kopf, die ich als möglich sehe. Das eine ist eine Art Subkultur, die sich bildet, die sich, glaube ich, auch aktuell schon bildet, die immer größer wird. Das heißt, eine Subkultur, die zunehmend auf staatliche Infrastrukturen verzichtet, dafür aber das Bitcoiner-Leben lebt. So ein bisschen sieht man das bei Digital Nomads und Leuten, die wirklich versuchen, gar keine Fiat-Berührung mehr zu haben. Das ist aber meiner Meinung nach auch etwas, was nicht in der breiten Masse funktioniert, aber wahrscheinlich etwas, was wie, nehmen wir mal ein Beispiel aus der Kunst, Hip-Hop zum Beispiel, war damals ein absolutes Nischending, das war eine Subkultur und ist heute Standard-Sound einer ganzen Generation geworden, oder Standard-Musik einer ganzen Generation geworden. Und so kann ich mir schon vorstellen, dass da irgendwann auch Einflüsse von Leuten, die dann in die Politik kommen, die vielleicht bei Banken arbeiten und genauso ein Leben leben, auch dafür sorgen, dass sich die Systeme dahingehend verändern. Ich glaube aber, es wird diesen großen Reibungspunkt immer geben, weil wir können jetzt beide Seiten einander anpassen, aber in der Natur bleibt Bitcoin, was es ist, ein unkontrollierbares Netzwerk. Und ich glaube, wenn es zentrale Instanzen gibt, die kontrollieren wollen, ab einem ganz gewissen Punkt, wenn man sich runtergearbeitet und angenähert hat, gibt es aber keinen Fixum, wo man es vereinen kann. Und ich glaube, das ist das große Problem und das wird noch auf jeden Fall zu einem, ja, also entweder, es kann, glaube ich, nur eine Seite ganz am Ende gewinnen. Was heißt gewinnen? Oder eine Seite wird die Überhand haben und entweder ist es die regulierende Seite oder es ist die Seite, die eben nicht reguliert. Und meine Befürchtung ist, dass das sehr lange geht, bis dieser Punkt kommt, weil man das hin und her schiebt und weil auch die zentralen Instanzen sehr viel Macht haben und die auch erstmal behalten werden. Ich glaube aber, dass dadurch, dass Bitcoin dezentral ist und international genutzt wird, global von jedem genutzt werden kann, es immer wieder Lösungen geben wird, die besser sind als unsere zentralen Systeme und diese obsolet machen, gar nicht angreifen, sondern einfach, dass die Leute immer sagen, ja, okay, es ist aber besser. So ein bisschen wie wir in den 70ern noch Angst vor dem Überwachungsstaat hatten und heute alle WhatsApp und keine Ahnung, was für Plattformen nutzen, von die aus der USA kommen und dort von Geheimdiensten kontrolliert werden. Einfach aus der Bequemlichkeit heraus kann ich mir aber auch vorstellen, dass unsere staatlichen Strukturen irgendwann einfach aufgegeben werden, weil man sagt, es ist nicht mehr effizient, das kontrollieren zu wollen. Entschuldigung, das war gerade der Kater, der steht hier gerade auf. Das kontrollieren zu wollen. Und ich kann mir halt vorstellen, dass der Staat sich vielleicht auch auf kurz über lang zumindest zum Teil dahingehend auflöst, weil man erkennt, es ist doch besser, ein Geld zu haben, was wir zwar nicht kontrollieren, aber was auch kein anderer kontrolliert. Mhm. Das wäre ein möglicher Ausgang, aber das ist auch hier so viele Variablen, die damit reinspielen, dass es unmöglich ist, die Zukunft vorherzusagen, glaube ich. Ja.
Ja, ich glaube, du hast was ganz Wichtiges gesagt. Und zwar, selbst wenn das Einzige, was man regulieren kann bei Bitcoin, ist ja im Endeffekt On- und Off-Ramps. Also jemand, der dir Bitcoin, Zugang zu Bitcoin verschafft, wenn das eine Institution ist, vor allem eine Börse, eine Bank, wie auch immer, das kannst du regulieren. Aber selbst wenn das alles reguliert ist und du nur über eine Börse, über KYC, also wenn du dich da anmeldest und deine ID vorzeigst, Bitcoin kaufst, heißt es ja nicht, dass man dadurch das Bitcoin-Netzwerk kaputt machen kann, weil das muss man ja nochmal unterscheiden. Dieses dezentrale Netzwerk ist ja da und die Börsen und Banken und sonstige Institutionen, die bauen da ja nur oben auf und hier oben kannst du regulieren, ja, aber hier unten, da kannst du nichts regulieren und selbst wenn du hier oben was verbietest, machst du das hier unten noch nicht kaputt. Und das ist einfach ich bin genauso wie du gespannt. Mir fehlt immer noch so ein bisschen diese Fantasie zu sagen, wir haben irgendwann mal keine Staaten mehr. Ich glaube nicht, dass ich das noch erleben werde. Aber den Konflikt sehe ich auf jeden Fall und ich bin sehr gespannt, wie das ausgehen wird, weil ich glaube, dass jetzt immer mehr Institutionen, regulierte Institutionen, Services für Bitcoin anbieten werden. Und ich glaube auch, dass es einen ganz, ganz großen Teil der Nutzer von Bitcoin völlig egal sein wird, ob sie reguliert sind oder nicht, weil die ganz weit weg von diesem Bitcoin-Mantra sind. Und die nutzen dann eben beispielsweise eine Bank für Custody, nutzen eine regulierte Börse, um dort ihre Bitcoins zu kaufen und zu verkaufen mit KYC und so weiter. Aber diesen Kern, den wird es immer noch geben. Und der Kern, dem muss es nur wichtig sein, dass dieses dezentrale Netzwerk hier unten nicht angegriffen wird. Und das kann meiner Meinung nach auch nicht angegriffen werden.
Genau, das glaube ich auch. Und ich glaube, wie du ja schon sagtest, ich weiß auch nicht, ob wir das jemals erleben, dass wir in einer staatenlosen Welt leben. Weil, seien wir ehrlich, die Welt entwickelt sich schon schnell, aber trotzdem langsam, ja. Solche Veränderungen dauern sehr, sehr lange und ich sehe Bitcoin auch nicht als eine Waffe oder ein Kampfwerkzeug oder ein Werkzeug, was etwas vernichtet, sondern eher eine Weiterentwicklung von etwas, was wir halt vorher nicht hatten. Wir haben halt immer versucht, irgendwie sichere Systeme zu bauen und Bitcoin ist ein sicheres System und ersetzt vielleicht Systeme, die bislang Sicherheit nur bis zu einem gewissen Maße erreichen konnten. Und deswegen sehe ich das gar nicht als Kampf gegen diese vielleicht unsichereren Systeme, sondern einfach als erstmal Ergänzung und später halt als das bessere Mittel, auf das alle switchen. Ich glaube aber auch, und das ist mir auch wichtig, und das ist auch etwas, was leider bei vielen Bitcoinern nicht verstanden wird, ich glaube, wir dürfen so einen Wechsel nicht radikal vollziehen, weil das ist eine Katastrophe. Wenn wir uns überlegen, wie viele Strukturen heute darauf angewiesen sind, dass es eine zentrale Instanz gibt, die würden von heute auf morgen verschwinden, schlagartig würden ganze Sektoren, Gesundheitssektor, alles Mögliche zusammenfallen. Das hätte ganz, ganz viele schwerwiegende Folgen. Ich glaube halt, Bitcoin ist etwas, das muss mit der Zeit, über die Jahre in das System reinwachsen und kann dann, wenn die Lösungen da sind, zeigen, hey, ich mache das effizienter und besser und sicherer, wir brauchen das hier nicht mehr. Und dann kann man es abschalten, so nach dem Motto. Und das ist, glaube ich, der Weg. Und da wird sich zeigen, wie sich Bitcoin implementieren lässt. Andersherum habe ich halt immer die Befürchtung, dass gewisse zentrale Instanzen das nicht wollen, dass sie obsolet werden. Ich gebe hier mal ein Beispiel von meinem Cousin, der arbeitet in der Industrie, der ist Ingenieur und der baut so Konfiguratoren, womit gewisse Maschinen bestellt werden können und im CNC-Bereich und so, die vorher wirklich auf spezielle Anforderungen der Kunden gebaut wurden. Da ist dann der Berater hingefahren, ein Prospekt gezeigt, dann hat er die ganzen Nummern aufgeschrieben und hat die Maschine, wie sie später gebaut wird, vorbereitet. Ja, und jetzt gibt es einen Konfigurator, der macht ja gerade 200 Arbeitsplätze quasi obsolet. Und die fürchten sich total davor, haben da keine Lust drauf. Tatsächlich sind sie gar nicht obsolet. Sie können aber jetzt den Konfigurator benutzen und deren Arbeit wird leichter. Und mit Sicherheit wird in Zukunft an diesem Beruf weniger Nachfrage sein. Trotzdem ist dieser Prozess effizienter geworden. Und das war ja keine Kampfwaffe, die er da gebaut hat, sondern einfach eine Weiterentwicklung unserer Dinge. Und so sehe ich das bei Bitcoin auch auf Basis des Finanzsystems. Und ich glaube halt, das darf aber, ne, man darf jetzt die 200 Leute nicht rausschmeißen und sagen, so, ihr seid jetzt obsolet, euch braucht keiner mehr. Tschüss, ihr könnt jetzt unter der Brücke leben. Sondern das muss, sowas muss dann reinwachsen und über die Jahre sich entwickeln. Und so sehe ich Bitcoin auf unser Finanzsystem. Und von daher, ich finde, versuche das auch für mich so zu verstehen und dann auch mit halt vorzustellen, wie könnten diese Prozesse vonstatten gehen, dass Bitcoin irgendwann sagt, hey, das kriege ich effizienter gelöst als eine zentrale Instanz. Und ohne, dass Bitcoin natürlich jetzt ein denkendes Objekt ist, aber wir selber definieren ja Bitcoin in der Art und Weise, wie wir es benutzen.
Ja, also stimme ich 100% mit dir überein und das ist ja auch das, was wir in unserem Podcast, also Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll mit dem Jonas und dem Michael gemeinsam versuchen. Du kommst jetzt eher aus der Bitcoin-Ecke, wir kommen vermutlich eher aus der klassischen Finanzindustrie, aber wir haben genau dasselbe Ziel zu sagen, es lässt sich nichts übers Knie brechen, wir würden ganz, ganz viel kaputt machen, wenn wir jetzt sagen, ab sofort alles nur noch Bitcoin und alle Zentralbanken werden abgeschafft, sondern sowas muss langsam zusammenwachsen. Und dann, wie gesagt, für mich völlig offen, ob sich dann Bitcoin mal komplett durchsetzen wird als Zahlungsmittel oder ob es einfach ein interessantes Asset wird, in das die meisten investieren und das aber einige auch für dezentrale, zu einem dezentralen Wertübertrag nutzen, was ein Stück weit reguliert ist. Keine Ahnung, kann ich mir ganz viele Dinge vorstellen, aber mir ist es auch immer ganz wichtig zu sagen, lasst uns nicht so destruktiv sein, weil so kommen wir, glaube ich, nicht voran und machen eher mehr Dinge kaputt, weil man muss gerade so die klassische Finanzindustrie musst du teilweise noch mit Samthandschuhen anfassen und sie ganz langsam an dieses Thema gewöhnen, weil sonst setzt dann ganz schnell eine Abwehrhaltung ein. Und diese Abwehrhaltung hatten wir in den letzten Jahren nämlich. Die löst sich so langsam jetzt ein Stück weit auf, weil es immer größer, immer wichtiger wird und weil viele merken, okay, es verschwindet irgendwie nicht mehr dieses Thema, aber auch da Step by Step und nicht gleich mit Zitadellen und so um die Ecke kommen, weil sonst verliert man ganz viele Leute.
Ja, ja, das stimmt schon. Nein, sehe ich genauso und deswegen finde ich, ist auch die Aufklärung in diesem Bereich sehr wichtig. Ich finde das auch cool, dass du dort einen Podcast machst, gerade weil du, denke ich, eher auch Zuhörer aus der klassischen Finanzwelt hast und denen das Thema mit Samthandschuhen näher bringen kannst. Super cool. Ja, und wenn ihr Interesse habt, aus der klassischen Welt kommt und euch mein Content teilweise zu rau ist, dann gerne, nein, Quatsch, nein, aber gerne hört mal im Podcast von Alex rein. Ist ein sehr guter Podcast und auf jeden Fall immer wieder interessant. Ich danke dir für das Gespräch. Ich fand es richtig cool. Wir können das gerne wiederholen, mal schauen, wo dann die Abo-Zahlen das nächste Mal stehen. Genau. Und ja, vielen Dank dafür und dir noch einen schönen Sonntag, Alex.
Ja, sehr gerne. Danke dir, Roman, auch. Und ich komme dann gerne in 6 Monaten wieder vorbei. Und dann sind wir, je nachdem, wo der Bitcoin-Preis steht, werden dann vermutlich auch deine Abonnentenzahlen sein. Ja,
ja, das ist immer ziemlich gleich, das stimmt. Tschüss zusammen.
Alles klar, ciao.